Ich möchte noch einmal beten. Herr Jesus, jetzt danke für dein Wort. Füll du auch heute wieder meinen Mund, dass ich deinen Ruhm verkünde, und rühre du unsere Herzen an. Amen. Ja, ihr Lieben, wir haben jetzt schon viele schöne Lieder gesungen, wo es im Kern darum geht und ging, Jesus zu folgen, Jünger zu sein. Und ich möchte heute etwas Neues anfangen, eine neue Predigtreihe zum Thema Jünger leben mittendrin. Was heißt es, ein Jünger von Jesus zu sein? 7 Wochen lang wollen wir uns jetzt mit diesem Thema beschäftigen, denn dazu gibt es viel zu sagen. Und ich orientiere mich dabei an einem wunderbaren Buch, das ich auch empfehlen kann. Jünger leben mittendrin, Dallas Willard, im Neufelder Verlag. Wer das vertiefend, begleitend zu Hause mitlesen möchte, so grob, den Aufriss kann ich nur empfehlen. Jünger leben mittendrin. Nein, das ist ein anderes Buch. Anja, das gibt's auch. Das ist Jünger leben mittendrin. Genau. Das Thema Jüngerschaft, das halte ich momentan generell auch, aber momentan für ein ganz wichtiges Thema für die Christenheit in Deutschland. Weil ich glaube, wir sind am Anfang einer Zeitenwende, auch was den Glauben angeht, nicht nur was die Energie und das Klima angeht. Wir verlassen eine Zeit, in der es dazugehört hat, zur Tradition, zum Wissen unseres Volkes, dass du einfach in der Kirche warst, aus Tradition. Diese Zeiten gehen immer mehr vorbei, das hört auf. Jemand hat gesagt, das Christentum, das war lange Jahre ein geerbtes Christentum. Aber darum geht's nicht mehr. Und wir sind es auch als Gemeinden gewohnt gewesen, wenn jemand interessiert war am Glauben, ja, dann ist er halt hergekommen in die Kirche, konnte ja kommen, konnte ja Fragen stellen, konnte ja ins Gespräch kommen. Aber wir sind es nicht so gewöhnt gewesen, auch zu gehen und Jünger zu sein, außerhalb der Gemeinschaft in der Gemeinde, außerhalb der Kirchenmauern. Und was das bedeutet und was das heißt heute, wie das gehen kann, das hat mit diesem Thema Jüngerschaft zu tun. Und das ist auch eine Rückbesinnung auf das, was von Anfang an gewesen ist. Wir haben das eben in der Lesung gehört, bevor die Christen Christen genannt wurden, hatten sie einen anderen Namen. Und was war dieser Name? Jünger. Ja, Nachfolger, Jünger. Das waren die Jünger von Jesus. Und heute geht es also in dem ersten Teil darum, was ist ein Jünger? Und was ist ein Jünger? Glaube. Glaube und Leben, wenn das zusammenkommt und nicht auseinanderfällt, dann ist es ein Jüngerglaube. 3 Punkte heute Morgen. Was ist ein Jünger? Was ist Jüngerglaube? Und wie leben Jünger? Zuerst, was ist ein Jünger? Ich habe so für mich selber überlegt und gedacht, ein Jünger ist jemand, der an jemanden glaubt und ihm nachfolgt. Kann man das so sagen? Das ist ein Jünger. Und Wikipedia hat auch eine schöne Definition, fand ich ein bisschen ausführlicher. Generell gesprochen, was ist ein Jünger? Jetzt nicht nur auf das Christentum, aber trotzdem ist das eine ganz gute Definition. Da steht, ein Jünger ist ein Angehöriger einer gemeinschaftlich folgenden Gruppe von Jünger. Das sind eigentlich immer mehrere, ja? Ein Jünger ist ein Angehöriger einer gemeinschaftlich folgenden Gruppe von Jüngern. Ja, das ist das Erste. Die Jünger im engsten Kreis bilden eine besondere Gruppe mit einem besonderen Anspruch und Autorität in der Gemeinde. Ein Jünger ist mehr als ein Schüler, wenn es auch in religiösen Bezügen Lehrer-Schüler-Verhältnisse gibt, geht die Beziehung des Jüngers zum Meister darüber hinaus, als es um mehr geht als um den Erwerb von Wissen. Es geht um die Erfahrung von Gemeinschaft, persönliche Verbundenheit und Vertrauen. Schön, oder? Das ist Jüngerschaft. Und dann geht es hier noch ein bisschen weiter und es wird unterschieden zwischen Jüngern und Anhängern. Und da steht hier, nach dem Tod des Religionsstifters wirken die Jünger weiter als dessen Augenzeugen. Sie sind eine Gemeinschaft der Zeugen und Verwalter. Alle Mitglieder der religiösen Gemeinde um die Leitfigur und ihr Lehren und Wirken, die keine Jünger sind, werden als Anhänger bezeichnet. Nach dem Tod der Leitfigur und ihrer Jünger gibt es nur noch religiöse Anhänger. Ist das so? Ich glaube nicht. Ich habe euch mal hier ein Foto mitgebracht. Schaut euch das mal an. Jesus hat viele Anhänger, aber hoffentlich auch viele Jünger. Denn was ist ein Anhänger? Ein Anhänger ist auch ein Abhänger, könnte man sagen. Ein Anhänger steht 90% oder mehr der Zeit einfach nur rum. Der ist total passiv. Der braucht immer, dass er mitgenommen wird, dass er abgeholt wird, dass ein anderes Zugpferd ihn bewegt. Der ist total bequem. Der hat einfach keine Kraft. Ja? Und ich glaube, manchmal ist der Unterschied zwischen einem Gläubigen und einem Jünger genau der. Der Gläubige glaubt, er teilt eine Weltanschauung, aber er lebt nicht unbedingt danach. Und was für ein Glaube ist das? Ein zweites Bild. Kennt ihr diesen jungen Mann? Das ist der Yeti. Der Yeti lebt im Himalaya angeblich. Alle, die ihn gesehen haben, hatten bisher immer blöderweise den Fotoapparat vergessen. Aber es gibt Menschen, die an Yeti glauben. Aber ein Yeti-Glaube ist total ohne Wirkung, ohne Konsequenzen, ohne Bewegung. In deinem Alltag spielt es keine Rolle, ob du an Yeti glaubst oder nicht. Da lebst du genau gleich wie dein Nachbar, der nicht an Yeti glaubt oder der an Yeti glaubt. Und der Glaube an Jesus ist anders und darum werden die Gläubigen also bis heute Jünger genannt. Weil worum geht es? Jesus hat nämlich nicht gesagt, haltet für richtig, dass ich Gottes Sohn bin. Glaubt nur fest in euren Herzen daran, dann seid ihr meine Jünger. Klingt gut, klingt fromm, aber ist kein Bibelvers. Finden wir so nicht in der Bibel. Haltet für richtig. Sondern, was sagt Jesus? Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und lehrt alle Völker. Tauft sie, hatten wir letzte Woche, Aschkon. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, halten alles, was ich euch geboten habe. Also tun alles, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch bis ans Ende der Tage. Yeti ist nicht bei uns. Jesus ist bei uns und will uns bewegen. Und das passt zu dieser Definition vom Jüngersein. Es geht um das Leben. Es geht um die Vollmacht, die Jesus mit uns teilt. Wir sollen seine Zeugen sein, losgehen, lehren, taufen, in die Gemeinschaft mit Gott hinein. Und weil Jesus immer noch lebt und es nicht zu Ende ist, darum werden aus Jüngern auch keine Anhänger, sondern bleiben Jünger. Denn Jesus ist da. Und darum hat er Sätze gesagt wie, wer mir dienen will, der folge mir nach. Und wo ich bin, da soll mein Diener auch sein. Und wer mir dienen wird, den wird mein Vater ehren. Wo ich bin, da sollen meine Diener auch sein. Also wir reden von Jüngerschaft, weil Jesus von Anfang an Jünger wollte. Menschen, die mit ihm leben, die ihn lieben und ihm folgen, die alle Bereiche ihres Lebens unter seine Führung stellen. Jesus wollte Nachfolger, die er senden konnte. Keine Befürworter und Sympathisanten, die immer schön genickt haben. Er wollte keine Anhänger, keine Abhänger. Aber die Gefahr besteht, dass aus Jüngern im Laufe der Zeit Gläubige werden, die noch alles für richtig halten, theoretisch, aber nicht mehr nach dem Leben, was Jesus sagt. Kennst du das vielleicht auch? Ich kenne das aus meinem Leben auch. Vor ein paar Tagen habe ich einen Artikel aus der IDEA im Kirchenchat rumgeschickt, wo es so über den Zustand der Kirche in Deutschland, der Institution Kirche ging. Und um die Frage, wo stehen wir denn als Christen? Und dann wurde diese Zeitenwende beschrieben. Ich möchte es noch mal ein bisschen konkretisieren, was ich eben gesagt habe. Also dieses geerbte Christentum geht zu Ende und die Zeit des selbstgewählten Glaubens fängt neu an. Man muss sagen, fängt wieder neu an. Menschen müssen wieder gewonnen werden, überzeugt werden. Es geht nicht mehr über den Weg der Tradition und ich glaube, das ist auch gut so. Und das Problem ist, im Zentrum einer institutionalisierten Kirche, da stehen oft ganz andere Themen als Jesus. Da stehen Themen wie der Klimawandel, die Migration, Gleichberechtigung und was die Kirche dazu sagt, aber das interessiert die Menschen nicht in erster Linie. Nicht von der Kirche, von der Politik, ja. Aber bei der Kirche ist die Frage die wichtige, dass die Menschen erstmal wissen wollen, gibt es denn Gott überhaupt? Und wenn ja, wie kann ich mit ihm in Kontakt kommen? Und was möchte er von mir? Solche Fragen gehören ins Zentrum. Und der Rest, der gehört nicht vergessen, aber der gehört an den Rand. Denn das ist das Alleinstellungsmerkmal der Kirche. Jesus, der auferstandene, lebendige, erfahrbare Jesus. Und darum muss Kirche immer zentral von ihm reden. Ohne dieses Zeugnis und ohne das Jüngersein geht jede Kirche zugrunde. Und es geht also heute nicht mehr um eine religiöse Grundversorgung nach dem Motto, dreimal im Leben bist du da, Taufe, Hochzeit, Beerdigung. Darum ist es eigentlich auch nie gegangen. Es geht darum, den Menschen verständlich zu machen, wer Jesus ist und ihnen die Liebe Jesu nahe zu bringen. Weil nur Jesus selber überzeugen kann. So hat es Alexander Gard zusammengefasst und ich sage das nicht, um darüber zu meckern. Viele schimpfen und meckern immer über den Zustand der Kirche, sondern um es selber anders zu machen. Als Jünger zu leben. Glaube mitten im Leben, darum geht's. Die letzten 100 Jahre, das sagen schlaue Leute, das sage jetzt nicht nur ich, haben sie so geforscht und herausgefunden, doch, da war doch viel dominiert von Debatten und Diskussionen, von dogmatischen Diskussionen darum, was ist das Richtige, was ist der wahre Glauben. Aber oft ist es bei Worten geblieben und bei Theorien. Und geistliche Aufbrüche gab es wenige in unserem Land. Und ich denke, das hängt damit zusammen, dass es zu wenig um Jüngerschaft ging und um die Frage, wie können wir Jünger sein und Menschen für Jesus gewinnen. Und Theologie und Leben fallen oft auseinander. Und dann ist die Frage, das beste Dogma, die beste Theorie, was ist es wert, wenn wir nicht damit auch losgehen und Jesus bezeugen und zu Jüngern machen, dann ist es nicht viel wert. Es darf einfach nicht auseinanderfallen, der Glaube und das Leben. Es muss bewährt sein und der Glaube bewährt sich nicht auf der Kanzel oder in der Universität, sondern der bewährt sich immer im Leben, im richtig realen, echten Leben. Und deswegen hat Jesus nicht gesagt, haltet für richtig, sondern geht hin, tut, was ich euch sage. Der Missionsbefehl war keine Theorie, sondern ein Auftrag, die Welt zu revolutionieren. Die Welt zu revolutionieren. Wenn wir uns das mal bewusst machen heute, macht zu meinen Jüngern alle Völker, wenn das keine Weltrevolution ist. Das gab's noch nie. Gott will alle Völker sammeln, in einem Glauben. In einem Menschen, in seinem Sohn. Alle sollen seine Kinder werden. Gottes Reich ist schon hier, mitten unter uns angebrochen. Das ewige Leben hat schon angefangen, wenn du zu Jesus gehörst, wenn das keine Weltrevolution ist. Aber manche Gläubige belächeln das sogar und sagen, du kannst doch den Himmel nicht auf die Erde bringen. Das wird nichts, wird sich nie was bessern. Ich könnte das auch nicht und du auch nicht, aber wisst ihr, Jesus hat es doch schon getan. Er hat es doch schon getan. Er kam zur Welt. Gott kam zur Welt. Und wenn Gott auf die Welt kommt, dann kommt der Himmel doch auch auf die Welt. Der Himmel kam zur Welt und Gott möchte, dass Menschen in dieser Welt ihn finden und entdecken, weil er in dieser Welt ist. Nicht erst später im Himmel, nicht fern, nicht die Eti. Er lässt sich finden, hat er gesagt, von jedem, der ihn vom Herzen sucht. Und darum stimmen diese Sätze nicht. Der Himmel kam zur Erde. Gottes Reich fängt hier an. In Johannes 17 sagt Jesus, das ist das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus erkennen. Und wo erkennen Menschen Jesus? In diesem Leben. Hier auf der Erde, hier beginnt das ewige Leben. Es geht darum, Jesus zu erkennen. Aber was das heißt, das wissen viele nicht mehr. Und darum ist die Frage, was ist denn der christliche Glaube? Was ist Jüngerglaube? Ich habe gesagt, der Glaube ist keine Theorie, sondern er ist eine Beziehung. Er ist keine Religion, sondern er ist eine einzige Person. Du kannst alles weglassen. Du kannst den christlichen Glauben runterbrechen und wenn Jesus bleibt, dann ist das Entscheidende da. Genauso wie du Bücher schreiben kannst über die Ehe, was die Ehe alles ist, aber wenn du verheiratet bist, was ist deine Ehe? Dein Mann, deine Frau, dein Partner, das ist deine Ehe, eine Person. Und so ist es auch mit dem Glauben. Jesus, eine Person. Und Kirche ist nur dann interessant und nur dann wichtig, wenn Menschen hier Jesus kennenlernen. Und dafür müssen wir sie einladen, sie lieb haben und sie abholen und das vorleben. Und wir müssen dabei überhaupt nicht perfekt sein, das ist das Schöne, sondern einfach nur authentisch, so wie wir sind. Und dann werden Menschen verstehen, dass Glaube nicht etwas Spekulatives ist, kein bestimmtes Weltbild, das man akzeptieren muss, keine Religion, sondern Beziehung und real erfahrbares Wissen. Ich habe mal so einen Vers mitgenommen, den wir alle kennen, das Evangelium in einer Nussschale. Johannes 3, Vers 16. Was steht da? So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern in ihm ewiges Leben haben. So, jetzt ist die Frage, ist das bloß Vermutung, ist das Glaube oder ist das Wissen? Ist das verlässlich? Glauben wir das nur oder ist das eine Tatsache? Dieser Satz, Glauben im Sinne von Vermuten, im Sinne, das erlebe ich nicht, das trifft hier überhaupt nicht zu, sondern dieser Vers runtergebrochen auf mein Leben, auf dein Leben, das heißt doch, ich kann Jesus heute erleben. Ich kann erleben, wie er mich aufnimmt, ich rede mit ihm, er hört meine Gebete, er greift ein, er hilft mir. Manchmal verstehe ich nicht, warum ich warten muss, warum es anders ist, aber ich erlebe doch, dass er mich durchträgt. Und das ist kein Jeti-Glaube, das ist Glaubenswissen. Weil dieser Glaube sich in unserem Leben bewährt. Wenn es nicht so wäre, dann würde ich mich wundern, warum ihr dann Woche für Woche wiederkommt. Und dann würde ich mich wundern, warum ich hier Woche für Woche stehe. Und das bedeutet, dass wir uns bewusst werden, die Wirklichkeit fällt nicht auseinander in eine weltliche Realität und eine geistliche Realität. Es gibt nicht eine Welt ohne Gott und eine mit Gott. So dass wir sagen können, ja, in der Woche, auf der Arbeit, im Alltag, in den Finanzen, in der Gesundheit, das ist die Welt ohne Gott. Und am Sonntag in der Kirche, in dem Gebetskreis, im Hauskreis, das ist die Welt mit Gott. Es gibt nur eine Welt und das ist die Welt mit Gott. Und darum ist der Glaube eine sichere Sache, weil der Glaube im Leben stattfindet und nicht weg ist, abgehoben ist. Und diese Erkenntnis müssen wir den Menschen bringen, denn das wissen sie nicht mehr. Und das ist die Würde der Christen, dass wir uns bewusst machen, wir sind die einzigen Menschen, die diese Erkenntnis haben, dass die Wahrheit eine Person ist. Weil Jesus gesagt hat, ich bin der einzige Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Wer weiß das, wenn nicht wir? Wer kann das erklären? Wer kann das vorleben, wenn nicht wir? Das ist unsere Würde und unser Auftrag. Es gibt nur den einen Sinn im Leben. Und letztlich führen alle Wege nicht nach Rom, sondern zu Jesus. An Jesus kommt man nicht vorbei. Weil er der Einzige ist, auf den du bauen kannst, auch noch über den Tod hinaus. Das einzige Fundament, was in Ewigkeit hält. Frag dich mal, gibt's ein anderes? Es gibt kein anderes. Und wenn wir das erkannt haben, dürfen wir das weitergeben. Und das Gute dabei ist, ihr Lieben, wir müssen dazu niemanden überreden. Es gibt keinen Zwang. Denn wir können Menschen nicht zu etwas überreden, woran sie nicht glauben, wovon sie nicht überzeugt sind. Und so hat Jesus es auch nicht getan, sondern Gott selber muss sich zeigen. Wir können nur einladen, wir können nur erzählen, wir können nur mit hineinnehmen. Aber was wir nicht müssen, ist auf jede Frage eine Antwort haben. Wir sollten vielmehr den Leuten helfen, selber Erkenntnis zu finden, die richtigen Fragen zu stellen, falsche Antworten zu durchschauen. Also, wenn wir jetzt diesen Punkt nehmen, was ist Jünger? Glaube sind zwei Leute, zwei Punkte. Jünger sind Menschen, die mit Jesus leben, und der Glaube an Jesus ist eine Beziehung. Das ist Jüngerglaube. Und jetzt noch zum letzten, zum dritten, wie leben Jünger? Jesus vergleicht das Leben eines Jüngers mit ihm zusammen in Matthäus 11 mit dem Beispiel von zwei Ochsen, die unter einem Joch sind und in eine gemeinsame Richtung ziehen. Ja, das ist nicht abwertend gemeint, weil der eine Ochse ist Jesus und der andere, das bist du und ich. Ja, so. Und jetzt ist es so, dass Jesus sagt, ich gehe mit dir in einer Spur. Das ist natürlich auch im Alltag, im Leben. Ich ziehe dich mit, ich helfe dir, die Orientierung zu finden und ich trage auch die Last. Aber du musst mitgehen. Ich mache nicht alles alleine, du musst mitgehen. Mir folgen im Vertrauen. Und ich glaube, wenn die Kirche das immer täte, wenn wir das immer täten, dann würden sich die meisten Probleme lösen. Glaubt ihr das auch? Auch zum Beispiel Zweifel. Was ist, wenn du Glaubenszweifel hast, ob das wirklich stimmt? Die Antwort ist, dass Jesus sagt, wenn du das tust, was ich dir gesagt habe, dann wirst du bei mir sein und bei mir bleiben. Und dann behaupte ich mal so ganz dreist, wenn du anfängst, das zu tun, was Jesus sagt, wird es auch besser mit deinen Zweifeln. Das kann dann bedeuten, wenn du mal dich umschaust in deiner Nachbarschaft und da ist jemand einsam und allein, dass du sagst, Mensch, ich back dir mal einen Kuchen und lade dich zum Kaffee ein. Und dann trinkt ihr Kaffee und du merkst in dieser Begegnung auf einmal, boah, da passiert was. Auf einmal habe ich Liebe im Herzen für einen Mitmenschen. Das war ermutigend für mich selber. Jesus stärkt mein Glauben durch das, dass ich ihm folge. Und im Umkehrschluss können wir fragen, wie entstehen denn unsere Probleme? Und dann können wir auch sagen, eigentlich doch durch einen Mangel an Nachfolge, an Jüngerschaft. Ist das bei dir auch manchmal so? Und Jesus sagt, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Denn mein Joch ist sanft, und meine Last ist leicht. Und ich glaube, wir denken oft, Jesus zu folgen ist schwer. Alles zu tun, was er uns aufgibt, ist schwer. Aber Jesus sagt, nein, es ist leicht. Schwer ist das Leben ohne mich. Wenn du alles allein tragen musst, wenn du mit allem allein zurechtkommen willst. Das Leben mit mir ist leicht. Denn ich bin in allem dabei und will dir in allem das Schwere abnehmen und dir helfen. Das kann heißen, dass die Situationen, durch die wir gehen, nicht leicht sind. Dieselben bleiben, aber die Kraft, in der wir durch sie gehen, die ändert sich. Und das ist das Entscheidende. Und dann kommt es nicht darauf an, wie viel Kraft wir reinstecken, sondern dass wir mit der richtigen Kraft umgehen. Ich möchte euch jetzt mal ein Beispiel zeigen, ganz praktisch, ja. Willi hat gesagt, ich soll nicht immer so viel hier rumstehen, ich soll auch was praktisch zeigen, ja. Jetzt wartet mal ab. Die, die Freitag da waren, die wissen das schon. Es lohnt sich immer freitags dabei zu sein, ja. Aber jetzt guckt mal. So. Guck mal. Glaube und Leben und Alltag. Das passt doch heute, oder? Guck mal hier. Ich hatte eine Glaubenserkenntnis beim Fensterputzen, ihr Lieben. Ihr glaubt es nicht. Ich habe den Wintergarten geputzt. Der war von außen ganz grün und spakig, ja. Und ich bin ihm zu Leibe gerückt mit schwerem Gerät. Mit zwei Gerätschaften, die ich hier habe. Das eine, meine neueste Errungenschaft, so ein elektrischer Schrubber. Hier ist so ein richtig grober Schrubber, ja. Und dann hilft der auch noch mir mit, ne. Und dann muss ich ja so. Habe ich gedacht, okay, der Dreck sieht fest aus. Also Schrubber geholt, bisschen nass gemacht. Und angefangen und geschrubbt und gedrückt und gedacht, boah, ist aber schwer. Ist echt fest, dieser Dreck. Ist echt schwierig. So, habe ich so einen Meter gemacht und habe dann gemerkt, okay, das löste sich zwar, aber schmierte so. Also es wurde dann aus grünen, dicken Punkten wurde so eine grüne Schmiere auf dem Ganzen. So, habe ich gedacht, okay, dann probiere ich mal das andere. Wischmopp. Samt. Hier, wie heißen diese Tücher? Mikrofaser oder so, ne? Guck mal, kann man ganz lang machen. Zack. Hatte einen Eimer mit schönen Schmierseife so eingetaucht und dann gewischt. Und dann plötzlich gesehen, Eimer gewischt, alles weiß. Ich dachte, okay, ja gut, ich hatte es ja schon vorgelockert. Bin ich weitergegangen an die harte Stelle, ja? Gewischt, dauerte ein bisschen länger, gewischt, aber, oh, geht ab. Komisch, ist ganz weich, ist ganz sanft, aber es ging viel besser und schneller ab und wurde ganz weiß als mit diesem Dings und war für mich überhaupt nicht anstrengend. Ne, ich musste nicht mehr so drücken und so schrubben, sondern einfach so wischen. Also, was lernen wir aus der Geschichte? Wischmopp ist besser als Schrubber. Nein. Sondern ich habe daraus mitgenommen, es kommt nicht darauf an, wie doll wir uns anstrengen, wenn wir die falsche Kraft haben oder das falsche Werkzeug, dann rackern wir uns ab und kommen nicht weit. Wenn wir das richtige Werkzeug haben, hast du vielleicht auch schon mal gemerkt, dann werden Dinge plötzlich zu einem Kinderspiel. Und dann dachte ich so, ja, und das ist doch ein Bild, wozu Jesus uns ermutigt, dass er sagt, wenn du versuchst, alleine alles hinzukriegen, zu rackern, deine Probleme zu lösen, indem du sagst, ich lege noch eine Schippe drauf, ich streng mich noch mehr an. Oder Gemeinde zu bauen, indem du sagst, ich muss mich nur mehr anstrengen. Dann ist das ermüdend und vielleicht auch frustrierend. Und manche Dinge kriegen wir gar nicht hin. Denn es braucht eine andere Kraft. Und ich hätte ja nie gedacht, dass so ein bisschen Seife, Spülmittel, mehr Kraft freisetzt als so Manpower und ein grober Schrubber. Hat mich richtig überrascht. Ja? So ein bisschen Seife. Aber das war die richtige Kraft. Und Gott sagt, es soll nicht durch Menschen, nicht durch Herr oder Gewalt geschehen, sondern durch meinen Geist. Und was für Mauern sind schon gefallen durch seinen Geist? Nicht durch Kriege und Bomben und Raketen. Das macht alles nur schlimmer. Ja, und ich glaube, zu einem Jüngersein gehört das, zu erleben, daran zu denken und zu sagen, Jesus, du bist ja jetzt dabei, ich nehme dich mit in die Situation, ich brauche jetzt einen Gedanken, ich brauche jetzt Kraft, jetzt Liebe, Freundlichkeit, was auch immer. Und dann zu entspannen und sagen, aber ich muss das nicht machen, Jesus, mach das mal. Und mit ihm zusammen. Und hinterher zu sehen und zu sagen, Mensch, toll. Da ist was, hat was geklappt, das habe ich gar nicht gedacht, oder? Ja? Wisst ihr, was ich meine? Wie leben Jünger mit Jesus zusammen? Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Mein Joch ist sanft, meine Last ist leicht, denn es ist meine Kraft. Und auf unser Leben bezogen, es hängt nicht davon ab, wie viel Kraft du einsetzt, sondern dass es die richtige Kraft ist, Gottes Kraft, Gebetskraft. Geh mir nur nach in der Spur, die du mich gehen siehst, sagt Jesus. Sorge nicht so viel, wäge nicht so viel ab, tu's einfach. Fang fröhlich an, ohne zu wissen, was dabei herauskommt. Das ist Gottes Sache, aber folge du mir nach. Wohin ich dich führe, lass meine Sorge sein. Also wie geht Jesus vor? Schauen wir uns das nochmal an. Er presst nicht, er zwingt nicht, er drängt nicht. Er lädt nur ein und sagt, komm und sieh, probier es aus. Leben ohne mich kennst du, Leben mit mir noch nicht. Und so dürfen wir ihm einfach folgen und in seinem Namen Dinge tun. Und dann dürfen auch wir das verinnerlichen und sagen, wenn Jesus so mit uns umgeht, dann dürfen auch wir so umgehen mit uns selber und mit anderen. Und wir müssen niemanden schieben und niemanden bedrängen. Die Liebe findet einen besseren Weg. Sie zieht nämlich an. Sie überzeugt. Sie begeistert. Und wir dürfen Menschen in diese Liebe Jesu einfach einladen, in die Gemeinschaft untereinander. Und darauf vertrauen, was echt ist, das zieht an. Dass andere sagen, Mensch, da will ich dabei sein, das ist schön. Jesus sagt, im Kern geht es darum, dass ihr lernt, immer mehr eins zu sein mit mir. Das Leben muss nicht perfekt sein, nur echt, nur liebevoll. Wir denken zu oft, wir sind nicht gut genug, aber Jesus hat nie gesagt, seid gut genug oder seid perfekt. Er hat gesagt im 1. Korinther, seht doch, liebe Brüder und Schwestern, auf eure Berufung. Nicht viele Kluge nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Vornehme sind berufen. Sondern was dumm ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er die Weisen zur Schande mache. Und was schwach ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er zu Schanden mache, was stark ist. Also ich will euch jetzt hier nicht zu beleidigen, das macht Jesus. Nein, da sind wir alle mit drin, ne? Nicht viele besondere, tolle Fähigkeiten, sondern einfach wie wir sind, dürfen wir kommen und Gott kann uns gebrauchen. Das andere ist diese formale Korrektheit, dieses Dogmenwissen. Das waren in der Bibel die Pharisäer. Und vieles, was sie gesagt haben, das blieb eben bei Worten, das war ein Zungenbekenntnis. Aber wichtiger ist eben das echte Leben. Und Dallas Willett sagt in diesem Buch, was ich gelesen habe, die Zunge folgt immer der Korrektheit, aber das Herz folgt der Wahrheit. Das finde ich schön. Die Zunge folgt der Korrektheit, aber das Herz folgt der Wahrheit. Darum ist das Anteilgeben am Leben wichtiger als alle Diskussionen, in denen es darum geht, Recht zu haben. Jesus hat gesagt, nicht an der besten Diskussion werden die Menschen erkennen, dass ihr meine Jünger seid, sondern wenn ihr Liebe untereinander habt. Also es ist das, was wir brauchen, Jesus und seine Liebe. Und dann dürfen wir Schwächen offen zugeben, weil Gott zählt keine Punkte. Er ist nicht daran interessiert, dass wir korrekt leben, sondern dass die Liebe Jesu uns auf uns färbt und dass wir Menschen werden nach seinem Herzen. Und das wird auch andere ansprechen. Machen wir uns bewusst, Gottes Reich hat schon angefangen. Jesus ist da bei allem, was ich heute tue. Er lebt in mir. Er wird mir helfen zu bestehen. Er wird mir alles geben, was mir fehlt. Darum darf ich ihn bitten. Und wenn wir uns das so vor Augen führen, dann merken wir, Jüngerschaft ist nicht kompliziert. Wir machen keine Gläubigen, wir folgen nur Jesus. Und das heißt konkret, wir fangen einfach an und fragen Jesus, was willst du tun? In der Liebe Jesu leben, zu ihr einladen, darum geht es. Und dann kann sich jeder selbst ein Bild machen und für sich entscheiden, überzeugt mich das, will ich das oder will ich das nicht. möchte gerne schließen mit einer Frage, einer konkreten Frage. Wenn du das praktizieren möchtest, kannst du dich fragen, wie kann ich einem Menschen in dieser Woche die Liebe Gottes bringen, ihn mit hineinnehmen? Wohin könnte ich jemanden einladen und wer könnte das sein? Das ist die Frage und wir wollen jetzt ins Gebet gehen. Herr Jesus, und so danken wir dir nochmal jetzt für dein Wort, dass dein Joch leicht ist, dafür danken wir dir. Herr, und wir bitten dich, setze deine Kraft in unserem Leben frei. Hilf uns zu lernen, weniger selber zu tun und mehr dir zu vertrauen und dich zu bitten, dass du handelst. Stärke du unseren Glauben. Amen.